Ja, ich freue mich auch, Sie und dich heute Abend begrüßen zu können, an dem zweiten Abend, kommt ruhig rein, es sind noch Plätze frei, dieser beiden Vorträge. Ja, gestern Abend haben wir darüber nachgedacht, woher wir kommen und dann auch die automatische Frage nachgegangen, wozu wir leben, und heute Abend wollen wir über die Frage nachgehen, wohin wir gehen. Also einen Blick in die Zukunft werfen. Warum machen wir uns überhaupt Gedanken über das, was kommen wird, was nach dem Tod sein wird? Wenn alles aus ist, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ich möchte gerne einen Vers lesen aus der Bibel, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7, wo Gott den Menschen gebildet hat. Die Bibel sagt, Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub vom Erdboden und tauchte in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Gott, der Ewige, hat etwas von sich eingehaucht in den ersten Menschen, Adam, und da wurde er eine lebendige Seele und damit bekam er eine unsterbliche Seele. Gott, der Ewige, hat eingehaucht. Wir Menschen bestehen aus drei Teilen: Geist, Seele und Leib. Zwei immaterielle Teile, die wir nicht sehen, Geist und Seele, und einen materiellen Teil, eben unseren Körper. Und jetzt sagt die Bibel, Gott hat etwas von sich eingehaucht in den Menschen. Unsterblich ist er in dieser Weise geworden. Eine unsterbliche Seele haben wir Menschen. Deswegen machen wir uns Gedanken über das, was nach dem Tod kommen wird. Weil mit dem Tod eben nicht alles aus ist. Vieles ist aus. Entscheidungen können wir dann nicht mehr treffen. Aber es ist eben nicht alles aus. Mit der Seele meint die Bibel unsere Persönlichkeit, unser Ich, unser Denken, unser Tun, unser Wollen, das, was uns als Person wirklich auszeichnet. So wie wir sind. Und da spricht die Bibel von einer unsterblichen Seele. Um den Wert einer Seele deutlich zu machen, hat der Jesus Christus einmal gesagt, Matthäus 16, Vers 26, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele einbüßte? Er stellt dir wie eine Waage auf. Auf die eine Seite der Waagschale wird deine unsterbliche Seele gelegt. Und auf die andere Seite der Waagschale alles Geld, was die Welt zu bieten hat, alles Gold und Silber, Diamanten, alles auf die andere Seite gelegt. Auf welcher Seite geht dann die Waagschale nach unten? Da, wo deine unsterbliche Seele drauf liegt. Denn alles andere, was auf der anderen Waagschale liegt, vergeht, hat keinen Bestand. Man sagt auch schon mal, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen. Wir Menschen bemühen uns sehr, für unseren Körper das Beste herauszuholen. Der Körper hat in der Bibel auch einen Stellenwert. Aber die Seele ist viel wichtiger. Wir müssen Vorsorge für die Seele treffen, denn die geht in die Ewigkeit. Und noch etwas zu dem Wert einer unsterblichen Seele. 1. Petrus 3 sagt uns in Vers 18, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Der Höchstpreis wurde für deine unsterbliche Seele bezahlt, für dich. Nämlich, der Jesus Christus starb dafür am Kreuz. Wir denken nachher nochmal darüber nach. Aber das schon mal als Antwort, warum du wichtig bist, warum deine unsterbliche Seele so wichtig ist. So wenig wie du gefragt wurdest, ob du geboren werden wolltest, das wurde keiner von uns. So wenig wirst du gefragt, ob du nach dem Tod weiterleben wirst. Du wirst es. Du wirst nicht gefragt, du hast gar keine Wahl. Wir Menschen meinen, alles in der Hand zu haben, ja? Aber haben wir nicht. Deswegen machen wir uns Gedanken über das, was nach dem Tod sein wird. Wegen unserer unsterblichen Seele. Eine zweite Antwort, warum wir uns Gedanken darüber machen, ist, dass es eine Auferstehung geben wird. Der Jesus Christus hat gesagt im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 28, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Es gibt eine Auferstehung zum Leben und eine Auferstehung zum Gericht. Der Jesus Christus unterscheidet hier zwei Auferstehungen nach ihrem Charakter, hat noch gar nichts jetzt hier über den zeitlichen Abstand gesagt, da kommen wir vielleicht noch mal zu, aber zunächst schon mal so weit, dass es eine Auferstehung gibt. Und an dieser Auferstehung bekommst du einen neuen Körper. Und dann ist wieder Körper, Geist und Seele vereint. So wie wir jetzt auch leben als Menschen, Geist, Seele und Körper. Es gibt eine Auferstehung für alle. Nicht zum gleichen Zeitpunkt, aber jeder wird einmal auferstehen. Also, es bleibt auch hier in Bamberg kein Grab besetzt. Alle werden leer sein nachher. Da kam mal ein Mann zu einem Physiker und sagt ihm, er könne nicht an die Auferstehung glauben. Was das für ein Unsinn wäre, als ob, wie könnte Gott dann die ganzen einzelnen Teile wieder zusammensuchen und einen neuen Leib daraus bilden? Und unser Physiker, der hat gar keine Antwort gegeben. Der holt Eisenteilchen und mischt die unter Sand und unter Staub. Dann holt er ein großes Magnet, kennt ihr auch alle, darüber gehalten. Und die Eisenteile werden vom Magnet angezogen. Staub und Sand bleibt unten zurück. Und dann sagt dieser Mann, der Physiker, der diesem Magneten die Kraft gegeben hat, alle Eisenteile anzuziehen, meinst du nicht, dass er die Kraft hätte, die ganzen Teile von dir nachher wieder zusammenzusuchen? An dem Kraft des Magnetes haben wir überhaupt keine Zweifel, sehen das ja. Aber an der Auferstehung zweifeln wir dann? Der Jesus Christus hat Macht über den Tod, er hat es einmal bewiesen in seinem Leben. Ein guter Freund von ihm war verstorben, Johannes 11 kann man das nachlesen, Lazarus mit Namen. Dieser Lazarus lag schon 4 Tage im Grab, einem Felsengrab. Und die Verwesung hat er eingesetzt. In Israel setzt die Verwesung eben sehr schnell ein. Jetzt kommt der Jesus nach 4 Tagen dahin und lässt den Grabstein wegrollen. Und dann lese ich jetzt Johannes 11, Vers 43. Jesus rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Was wird passieren, wenn Sie in ein offenes Grab rufen? Gar nichts. Jesus ruft, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus hat tatsächlich Macht über den Tod. Wenn er ruft, dann muss der Tod seine Beute geben. Lazarus ist das beste Beispiel dafür. Die Menschen damals wussten auch, dass Lazarus ein lebendiges Zeugnis für die Auferstehungskraft des Herrn Jesus Christus war. Sie wollten mich Lazarus auch umbringen dann, damit der Zeuge beseitigt wurde. Der Jesus, der hat Macht über den Tod. Er ist ja selbst im Tod gewesen und hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Das Grab ist tatsächlich leer. Da gibt es überhaupt keine Zweifel. Da hat mal ein Wissenschaftler untersucht, ob die Auferstehung wissenschaftlich nachweisbar ist. Und er kommt zum Ergebnis als Nichtchrist. Geschichtswissenschaftlich ist die Auferstehung Jesu bewiesener als die Schlacht im Teutoburger Wald und sonstige Geschichtsdaten, die wir alle im Unterricht gelernt haben. geschichtswissenschaftlich. Und er hat wirklich Macht über den Tod. Es gibt die Auferstehung. Da gibt es keinen Zweifel. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran. Und das dritte Argument, warum wir uns Gedanken darüber machen, ist, Prediger 3, Vers 11 sagt uns, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Wir haben alle eine gewisse Ahnung, dass es weitergeht. Auch der größte Atheist, wenn es ans Sterben geht und das Flugzeug abstürzt und er darin sitzt, dann ruft er, oh Gott. Dann ist es nichts mehr mit Atheismus, alles aus. Nein, dann weiß er, jetzt geht's in die Ewigkeit. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das kann keiner leugnen. Wir haben alle noch einmal eine gewisse Ahnung, dass es weitergeht. Und deswegen wollen wir uns mit dieser Frage tatsächlich beschäftigen, denn wenn der Tod eingetreten ist, dann brauchen wir uns über diese Frage keine Gedanken mehr zu machen. Dann sind die Würfel gefallen. Dann gibt es keine Möglichkeit mehr, das Los zu ändern. Und da möchte ich jetzt schon mal ganz klar sagen, da gibt es auch kein Fegefeuer, aus dem man vielleicht wieder herausgebetet werden könnte oder mit Kerzen irgendwas da gemacht werden könnte. Das gibt es nicht. Die Bibel spricht an keiner Stelle von diesem Fegefeuer. Das haben sich Menschen erdacht, um den Ernst der Ewigkeit wegzunehmen. Nein, wenn der Tod eingetreten ist, sind die Würfel für die Ewigkeit, für die Zukunft gefallen. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wo wir dann die Ewigkeit zubringen wollen. Ich möchte eine kleine Geschichte da einflechten. Da gab es in England, glaube ich, mal einen König, der hatte viele Untertanen natürlich und einen Hofnarren. Und dieser Narr, der durfte dem König auch schon mal ungeschminkt die Wahrheit sagen. Dann hieß es immer, es ist der Narr, der darf das. Und unser Narr hier, der war ein sehr guter Narr. Der bekam irgendwann mal als Dankeschön einen Narrenstab, einen goldenen Narrenstab. Dann sagt der König zu ihm, wenn du einen Narren findest, der ein größerer Narr ist als du, dann musst du den Narrenstab aber weitergeben. Und der Narr, der Hofnarr, verspricht es. Irgendwann sagt der König zu diesem Hofnarren, ich trete eine Reise an, eine weite Reise. Oh, sagt der Hofnarr, dann hast du dich sicher gut vorbereitet. Ja, ich trete sogar eine Reise an, von der ich nicht mehr zurückkomme. Ja, dann bist du auf jeden Fall bestens vorbereitet. Nein, sagt der König, von dieser Reise werde ich auch nicht mehr wiederkommen. Die Amtsgeschäfte haben mich so in Beschlag genommen, ich habe mich nicht vorbereitet. Und dann geht der Hofnarr in sein Zimmer, holt den goldenen Narrenstab heraus und reicht ihn dem König und sagt, du bist der größte Narr. Du trittst eine Reise an, von der du nicht wiederkommst. Und hast dich nicht vorbereitet auf diese Reise? Der König sprach von seinem Tod. Ihr Lieben, solche Narren wollen wir nicht sein. Denn die Bibel sagt auch, niemand hat Macht über den Tag seines Todes. Prediger 8, Vers 8. Kann man es gut merken? Ja, 8, 8. Niemand hat Macht über den Tag seines Todes. Ihr junge Leute, ihr denkt vielleicht, der Tod ist doch für euch noch kein Thema. Mein Sohn kommt mit 14 Jahren aus der Schule nach Hause und sagt, Papa, der Philipp ist mit dem Fahrrad vom Auto erfasst worden. Von unserem Heimatort zum Nachbarort. Lag 3 Tage im Koma und starb dann mit 14 Jahren. Eine gute Bekannte von uns war mit 17 Jahren unterwegs mit ihrem Freund als Beifahrerin. Sie kommen ins Schleudern und ein Auto rast in die Beifahrerseite und unsere Freundin mit auch 3 Tage, glaube ich, im Koma gelegen und dann auch gestorben, mit 17 Jahren. Die Reihe könnte man doch fortsetzen. Ey, junge Leute, wisst ihr, ob ihr heute Abend den Abend lebend überlebt? Wer kann mit Bestimmtheit sagen, dass er diesen Raum alleine verlässt, gesund und lebend und nicht in einem Sarg? Wer kann es mit Bestimmtheit sagen von euch? Keiner. Wir wissen es nicht. Deswegen die Frage, die müssen wir doch uns wirklich ernsthaft stellen, weil wir nicht wissen, ob wir den morgigen Tag erleben. Wir wollen doch nicht einfach so nach vorne heraus leben und sagen, uns erreicht der Tod nicht. Doch, irgendwann ist es soweit. Es könnte heute Abend sein. Ich möchte nicht billig Angst machen, aber es ist die Realität unseres Lebens doch. Wir müssen darauf vorbereitet sein und wollen nicht in dem Beispiel eben diesem König gleichen, der wirklich der größte Narr gewesen ist. Deswegen machen wir uns Gedanken, wohin gehe ich? Und ich möchte jetzt aus dem Matthäusevangelium, aus Kapitel 7, von zwei Wegen reden und lesen, von denen der Jesus spricht. Er sagt in Matthäus 7, Vers 13, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die durch sie eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Wie viele Wege gibt es hier? Zwei. Und nur zwei Wege. Wir suchen schon mal gerne den goldenen Mittelweg. Kompromisse müssen wir schließen. In der Familie, in der Ehe, auf der Arbeit, überall müssen wir Kompromisse schließen. Aber hier gibt es keinen dritten Kompromissweg. Hier gibt es nur zwei Wege. Die Bibel sagt in Sprüche 14, Vers 12 einmal, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes. Du meinst, dich irgendwie durchschlängeln zu können, einen anderen Weg zu gehen. Und die Bibel sagt, das Ende ist ein Weg des Todes. Zwei Wege mit zwei ganz unterschiedlichen Zielen. Ein schmaler Weg, der zum Leben führt, und ein breiter Weg, der zum Verderben führt. Und ich möchte jetzt heute Abend zunächst über diesen breiten Weg mal nachdenken mit euch. Noch einmal, nicht um billig Angst zu machen. Aber wir müssen informiert sein, um eine Entscheidung treffen zu können. Und dieser breite Weg führt zum Verderben. Die Bibel sagt dazu im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und sie sagt in Kapitel 10, Vers 31, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Bibel beschreibt uns diesen Weg, der zum Verderben führt, dass er in das Gericht Gottes führt. Und dieses Gericht Gottes ist ein furchtbares Gericht. Es ist nicht der liebe Gott, der Schwamm drüber macht, der fünf gerade sein lässt. Wir stellen uns Gott manchmal sehr merkwürdig vor. Manchmal habe ich den Eindruck, wir verwechseln ihn mit dem Weihnachtsmann. Das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist ein heiliger Gott, so sagt die Bibel es. Und sie sagt im Propheten Habakuk 1, Vers 13, er ist zu rein von Augen, um Sünde zu sehen. In seiner Gegenwart kann keiner bestehen, der Sünde in seinem Leben hat, der mit der Schuld seines Lebens vor ihn kommt. Noch einmal, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen mit der Schuld deines Lebens. Jede Sünde im Leben ist eine Katastrophe in den Augen Gottes, bei uns nicht. Aber wir müssen sehen, wie Gott über unser Leben denkt und wie Gott über Schuld denkt. Ich will aus der Offenbarung mal vorlesen, wie das ist mit diesem Gericht. Ich sage überhaupt nicht im Unklaren. Gott zeigt uns ganz klar, was sein wird. Wir müssen nur die Bibel lesen. Man sagt schon mal, Bibelleser sind klar im Vorteil. Und das stimmt. In der Offenbarung 20, da sagt die Bibel zu diesem Thema, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist die Hölle. Vielleicht denkst du, ist doch Quatsch, Hölle gibt's doch gar nicht. Doch es gibt die Hölle. Der Jesus Christus sagt einmal, dass die Hölle gemacht wurde für den Teufel und seine Engel. Wer aber nicht in diesem Buch des Lebens steht, über das wir gleich auch noch nachdenken wollen, kommt in die Hölle. Professor Ole Hallesby, ein norwegischer Theologe, hat eine Fernsehansprache gehalten und sie geendet mit den Worten: Es kann sein, dass du dich ins Bett legst, wie immer heute Abend, und morgen in der Hölle aufwachst. Das gab natürlich einen Aufschrei im frommen Norwegen. Wie kann dann noch ein Theologieprofessor von der Hölle erzählen? Und da wurde er gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Und er sagt zu, und am nächsten Abend tritt er wieder vor das Radio und sagt, ich bin gebeten worden, zu dem Thema von gestern Abend Stellung zu nehmen. Es kann sein, dass du dich heute Abend zu Bett legst, wie immer, und morgen in der Hölle aufwachst. Ihr Lieben, die Hölle ist Realität. Der Jesus Christus, den würde ja niemand von uns als einen Höllenprediger bezeichnen, oder? Und doch hat er mehr über die Hölle gepredigt als über den Himmel. Warum hat er das gemacht? Um uns einfach Angst zu machen? Nein. Um uns zu warnen vor dem Rennen ins Geschoss. Ich möchte das heute Abend auch tun. Stellt euch mal vor, du legst dich heute Abend ins Bett, schläfst und deine Wohnung oder dein Haus fängt an zu brennen und ich käme vorbei. Ich wäre doch der größte Schurke, wenn ich nicht alles unternehme, um dich aus dem brennenden Haus rauszuholen, oder? Und heute Abend würde ich gerne alles unternehmen, damit du nicht einmal in der Hölle endest. Es ist wirklich mein Bestreben, dir das deutlich zu machen, dass es auch eine Alternative gibt, über die wir auch noch nachdenken wollen. Aber hier ist dieser Gerichtssaal im Himmel beschrieben, mit einem großen weißen Thron. Spricht von Reinheit, ja? Weiß kennen wir alle, diese Farbe der Reinheit. Und auf diesem Thron sitzt der Richter. Und weißt du, wer der Richter ist? Es ist Jesus Christus. Heute will er dein Retter sein. Wir haben eben im Lied davon gehört. Aber wenn du ihn als Retter nicht aufnimmst in dein Leben, wird er dein Richter sein, unbestechlich. Und gegen sein Urteil gibt es keine Revision. Du wirst anerkennen müssen dann, dass sein Urteil gerecht ist. Denn die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, und damit meint er nicht nur körperlicher Tod auch, aber auch ewig getrennt von Gott in der Hölle eben. Und da werden Bücher aufgetan, alles das, was dein Leben ausgemacht hat, was du getan hast, was du gedacht hast an schlechten Dingen, auch die Gedanken, die wir vor anderen verbergen, werden alle dann ablaufen, wie ein Film. Ja, man könnte sagen, der Film deines Lebens läuft dann noch einmal ab. Wenn mein Film hier vorne ablaufen würde, also ich würde nach 5 Minuten brüllen, hör auf, anhalten. Aber dann kannst du nicht rufen, anhalten, er läuft weiter. Und dann spricht der Richter das Urteil für ewig in die Hölle. Ihr Lieben, und die Bibel spricht tatsächlich von Ewigkeit. Das ist ein ganz schreckliches Wort. Für solche, die einmal dort landen werden, da gibt es nämlich kein Zurück mehr. Im 2. Thessalonicher Brief heißt es wirklich ewiges Verderben. Er ist ohne Ende. Merkst du, was auf dem Spiel steht? Wir werden der Frage doch nachgehen, wohin gehe ich? Willst du dahin gehen? Willst du wirklich einmal da die ganze Ewigkeit zubringen? An diesem schrecklichen Ort, Offenbarung 14, Vers 11 sagt, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein schrecklicher Ort, ich kann den gar nicht schrecklich genug schildern. Wir sprechen von der Hölle von Auschwitz. Die war 45 vorbei. Aber diese wirkliche Hölle, die ist nie vorbei. Wer einmal dort ist, ist für immer dort. Das steht auf dem Spiel. Das ist der breite Weg, der zum Verderben führt. Jetzt wollen wir der Frage mal nachgehen, wer ist denn auf diesem breiten Weg, der zum Verderben führt? Und dazu möchte ich aus dem Römerbrief eine Bibelstelle lesen, aus Römer 5, Vers 12 und Vers 19. Da sagt die Bibel: Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, wir sind von Geburt an alle auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt. Römer 5, Vers 19 sagt: Denn so wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adam eben, die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind. Wir werden alle als Sünder geboren. Wo werden wir geboren? Noch einmal. Auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt. Auch ihr jungen Leute, wenn ihr gläubige Eltern habt, das ist schön. Wenn man christliche Eltern hat, wenn man weiß, die erzählen mir vom Heiland, von meinem Jesus Christus, das ist gut. Aber doch bist du geboren auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt. Keiner von uns ist automatisch auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt. Und wenn wir nicht auf den schmalen Weg kommen, dann gehen wir unwillkürlich ins Verderben. Du brauchst gar nichts zu tun, einfach nur weiterzuleben. Und du wirst im Verderben enden. So, das stellt der Jesus Christus uns vor. Und jetzt möchte ich aber über den schmalen Weg nachdenken. Das war ja die Alternative. Ihr Lieben, Gott ist auch ein Gott, der nicht nur heilig ist, sondern der Liebe ist. Und die Bibel sagt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4, unser Gott, der Rettergott, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis von Wahrheit kommen. Oder im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9, da sagt die Bibel, er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße, zur Umkehr kommen. Unser Gott, so wird er uns in 1. Timotheus 2 erstmal vorgestellt, ist ein Rettergott, ein Heilandgott. Und seine Absicht für dein Leben, sein Wunsch für dein Leben, ich möchte sagen, sein größter Wunsch für dein Leben ist Rettung für dich. Dass du nicht verloren gehst, nicht auf dem Weg, der ins Verderben führt, bleibst, sondern von diesem Weg runterkommst. Gott möchte es für dein Leben. Er interessiert sich für dich. Du bist keine Nummer bei ihm, wie beim Finanzamt oder im Aldi, wenn du an der Kasse stehst oder was weiß ich. Nein, nicht Aldi, nicht Lidl, wenn du einkaufst. Bist an der Theke, in der Wursttheke oder wo auch immer. Da bist du keine Nummer bei Gott. Er kennt dich mit Namen. Er hat Interesse an dir. Egal wie viele Menschen auf dieser Erde wohnen, er sieht dich ganz genau. Und er will nicht, dass du verloren gehst. Die Bibel sagt das dazu im Lukas-Evangelium, ein wunderbarer Vers, den ich gerne lese, aus Lukas 1, Vers 78 und 79, da heißt es, dass unser Gott durch die herzliche Barmherzigkeit besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Die Bibel spricht von der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes. Es hätte doch eigentlich gereicht, wenn die Bibel gesagt hätte, unser Gott ist barmherzig, oder? Hätte man schon gemerkt, er ist ein Gott, der uns liebt und der alles tut, damit wir gerettet werden. Aber die Bibel spricht von der herzlichen Barmherzigkeit, um wirklich das ganze Herz Gottes zu zeigen, voller Liebe zu uns Menschen, damit wir gerettet werden können. Noch einmal, sein Plan für dein Leben ist tatsächlich Rettung. Und dann kommt Lukas 2, Vers 11, die wunderbare Botschaft, die der Engel den Hirten damals brachte. Euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland, der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Wir müssen also nicht verloren gehen, weil der Retter da ist. Das war die Botschaft damals, die der Engel den Hirten brachte. jubelt dein Herz auch, wenn du denkst, ich bin verloren, ich bin doch auch ein Sünder, auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt. Und jetzt gibt es für mich jemanden, der mein Retter werden will, damit ich nicht den Weg zum Verderben weiter beschreite. Hier ist er geboren worden, in Bethlehem. Aber um dieser Heiland, um dieser Retter wirklich werden zu können, hatte die Geburt des Herrn Jesus Christus nicht ausgereicht. Dafür musste viel mehr passieren. Er selbst sagt im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 45, dass er, der Menschensohn, gekommen ist, um sein Leben zu lassen als Lösegeld für uns Menschen. Der möchte uns frei machen von der Schuld, von der Sünde, uns befreien. Und dafür, sagt er, muss ich mein Leben geben. Stell dir mal vor, der Jesus Christus kommt auf diese Erde gerade wegen dir, weil er dich lieb hat. Die Bibel sagt in 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er kommt aus der Herrlichkeit des Himmels hier auf diese Erde, wird kleines Baby, als kleines Baby geboren, liegt in einer Krippe und lebt hier etwa 33,5 Jahre auf dieser Erde. 30 Jahre unerkannt, hat als Zimmermann gearbeitet, in einer Familie gelebt mit Halbbrüdern und Halbschwestern. Und dann hat er 3,5 Jahre öffentlich gepredigt. Und ich kann einfach euch nur mal empfehlen, mal die Evangelien zu lesen über diesen Jesus, was er hier für Wunder getan hat, wie er gepredigt hat. Einer seiner Freunde, die 3,5 Jahre mit ihm gezogen ist, der sagt einmal dann in Apostelgeschichte 10, Vers 38, dass er umherging, wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Er hat ihn erlebt, 3 Jahre, konnte sagen, der hat nur Gutes getan, ohne Sünde gelebt. Stell dir mal vor, ein Mensch auf dieser Erde, der ohne Sünde war und auch ohne Sünde geboren war, denn Josef war nicht sein Vater. Und dann kommt Gründonnerstag, wo der Jesus Christus in einem Garten war. Johannes 18 kann man das nachlesen. Und heftig gebetet hat, so dass sein Schweiß wie große Blutstropfen wurde und auf die Erde fiel. Weil er wusste, was am Karfreitag passieren würde, dass er sein Leben dort am Kreuz geben würde. Einer seiner engsten Freunde, Judas Iskariot, verrät seinen Meister für 30 Silberstücke, denn die obersten Juden damals wollten Jesus beseitigen. Und dieser Judas, der verrät ihn und sagt, heute Nacht habt ihr die Chance, ihn gefangen zu nehmen. Und er kommt mit 600 Soldaten jetzt Richtung Garten, wo der Jesus Christus gerade so gebetet hat. Und der Jesus kommt mit seinen 11 Jüngern aus dem Garten heraus, Judas mit 600 Soldaten kommt ihm entgegen und dann treffen die beiden Züge aufeinander. Und dann fragt der Jesus Christus, wen sucht ihr? Und sie geben zur Antwort, Jesus den Nazaräer. Und der Jesus, der antwortet, ich bin es. Und dann fallen 600 Soldaten wie tot zu Boden. Auf ein einziges Wort des Herrn Jesus, ich bin es. Solche Macht hat er. Und dann würde ich gerne fragen, Jesus, warum bist du da nicht weggelaufen? Die liegen doch alle am Boden da. Wisst ihr, welche Antwort er mir geben würde, Thomas? Ich bin nicht weggelaufen, weil ich dich lieb habe. Weil ich an das Kreuz gehen möchte für dich. Weil ich mein Leben lassen möchte für dich. Ich liebe dich. Und jetzt kannst du mal deinen Namen dort einsetzen. Egal wie du heißt, er würde dir genauso antworten. Ich hab dich lieb. Ich will nicht, dass du ewig verloren gehst. Ich möchte dich retten. Und dafür werde ich an das Kreuz gehen. Und dann lässt er sich gefangen nehmen. Die Menschen haben ihn misshandelt. verspottet, geschlagen. Alles lässt er mit sich geschehen. Er wehrt sich nicht. Wir denken noch einmal, er hatte Macht. Mit einem einzigen Wort lagen 600 Soldaten wie tot zu Boden. Und jetzt schlagen sie ihn und er wehrt sich nicht. Er sagt einmal, er könnte mehr als 12 Legionen Engel rufen. Das sind mehr als 72.000 Engel. Und er ruft sie nicht. Ich stelle mir das manchmal so vor, die Engel sehen, dass ihr Schöpfer hier unten auf der Erde von uns Menschen misshandelt wird. Und sie warten nur darauf, ein Ruf, und sie würden sofort eingreifen. Und der Ruf kommt nicht. Er ruft nicht um Hilfe. Er sagt nicht, kommt und schlagt sie alle tot. Nichts passiert. Er lässt sich einfach so misshandeln. Das ist der Jesus Christus. Die Juden hatten ein Problem, sie waren ja besetzt von den Römern und konnten dann das Todesurteil nicht vollstrecken. Dann geht sie zu Pilatus. Dieser Pilatus, der bezeugt mehrmals, dass der Jesus Christus unschuldig ist. Aber er weiß, dass die Juden den Tod des Herrn Jesus fordern und er gibt ihnen nach. Lässt den Herrn Jesus noch erst geißeln. Geißelhiebe, Geißel waren Stricke, an denen man Knochenstücke befestigte, die man über den blanken Rücken zog. Die Bibel beschreibt in den Psalmen, Pflüge haben auf meinem Rücken gepflügt, haben langgezogen ihre Furchen. So sah der Rücken des Herrn Jesus aus, wie ein frisch gepflügtes Feld. Und dann sagt man an das Kreuz mit ihm, legt ihm noch das Kreuz auf seine zerschundenen Schultern. Da muss er ein Stück Weg das Kreuz tragen, unterwegs bekommt er es abgenommen. Dann kommt man zu dieser Richtstätte Golgatha. Und dann nagelt man ihn an das Kreuz. Hände und Füße durchgenagelt und dann wird das Kreuz aufgerichtet. Was macht der Jesus jetzt? Er betet für die Menschen, die ihn an das Kreuz erhöht haben. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der Jesus Christus. 3 Stunden hängt er dort am Kreuz, von morgens 9 bis mittags 12. Und plötzlich wird es stockdunkel. Über dem ganzen Land, wie die Bibel sagt. Niemand bekommt mit, was jetzt passiert. Am Ende dieser 3 Stunden, dann ruft der Jesus vom Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, was da in diesen 3 Stunden passiert ist? Da hat Gott seinen eigenen Sohn bestraft für meine Schuld. Die Bibel sagt in Jesaja 53, Vers 5, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Da hat der Jesus Christus meine Schuld bezahlt. Die Strafe, die ich für meine vielen Sünden verdient hätte, hat er auf sich genommen. Gott hat tatsächlich den eigenen Sohn nicht verschont, sagt die Bibel, sondern ihn für uns alle hingegeben. Schau mal, das hat der Jesus Christus mit sich machen lassen, damit du nicht ins Verderben kommst, damit du gerettet werden kannst. Und dann gibt er sein Leben. Er stirbt tatsächlich dort. Und er stirbt, ich möchte sagen, für mich als Stellvertreter. Was ich verdient hatte, hat er auf sich genommen. Das ist mein Heiland. Das ist mein Retter, der mich so geliebt hat, dass er sich selbst für mich hingegeben hat. Kannst du das auch schon mal sagen? Herr Jesus, du hast auch für mich getan. Darauf vertraue ich, weil ich doch auch den ewigen Tod verdient habe für meine Schuld. Aber du bist mein Retter geworden. Denn dieser Retter, von ihm heißt es in Johannes 10, Vers 9, da sagt er selbst, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er errettet werden. Wir haben bisher darüber nachgedacht, dass wir alle auf dem breiten Weg geboren werden und auf dem breiten Weg sind, der zum Verderben führt. und jetzt darüber nachgedacht, dass er der Retter ist. Und jetzt sagt dieser Retter, ich bin die Tür, quasi um auf den schmalen Weg zu kommen, der zum Leben führt. Durch ihn eingehen, über diesen Ausdruck müssen wir nachdenken. Was heißt das? Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Ich möchte dazu gerne aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, Verse 12 und 13 lesen. Da sagt die Bibel, so viele ihn, den Herrn Jesus Christus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier wird der Weg der Rettung ganz einfach beschrieben. An seinen Namen glauben und ihn aufnehmen. Und drei Möglichkeiten werden ausgeschlossen, nämlich nicht aus Geblüt, nicht aus dem Willen des Fleisches und nicht aus dem Willen des Mannes. Aus Geblüt, das bedeutet ganz einfach, es geht nicht durch natürliche Abstammung. Vielleicht hast du gläubige Eltern. Das ist schön, aber nützt dir für deine Rettung nichts. Deswegen bist du nicht gerettet. Vielleicht kannst du sogar in deiner Ahnenforschung irgendwelche Theologen aufzählen. Nützt dir für deine Rettung nichts. Zweite Möglichkeit, die ausgeschlossen wird, noch aus dem Willen des Fleisches. Das bedeutet nicht möglich durch eigene Anstrengung. Egal, was du machst, auch vermeintlich gute Werke nützen dir bei der Frage, Rettung oder nicht, gar nichts. Das ist schon schlimm für uns Menschen, wir wollen gern was tun. Ich glaube, wenn in der Bibel stünde, 50.000 Euro spenden, wir würden unser Leben daran setzen, 50.000 Euro zusammenzukratzen. Wir würden alles unternehmen. Aber jetzt sagt die Bibel, ich brauche dein Geld überhaupt nicht. Du kannst es überhaupt nicht einsetzen für den Wert deiner Seele. Auch Wallfahrten zu machen oder irgendetwas, was wir meinen, es sei nützlich, bringt überhaupt nichts. Luther ist sogar, so habe ich doch mal gelesen, die Treppe da in Rom da hochgekrochen auf den Knien, brachte ihm überhaupt nichts vor Gott. Außer kaputten Knien gar nichts. Aus dem Willen des Fleisches heißt tatsächlich, eigene Anstrengung nützt dir überhaupt nichts. Du kannst für deine Rettung nichts tun, außer Glaube aufnehmen, da kommen wir gleich zu. Das nächste ist, was ausgeschlossen wird, als drittes, noch aus dem Willen des Mannes. Das bedeutet, kein anderer kann dich retten. Kein Mensch kann es tun für dich. Es kann dir auch kein Mensch deine Schuld abnehmen. Wie soll denn ein selbstschuldiger Mensch einem anderen Schuldigen die Schuld abnehmen? Völlig unsinnig. Seht ihr, wenn ich die Geliebe lüge, dann habe ich gegenüber ihr gesündigt. Aber gleichzeitig habe ich doch auch gegen Gott gesündigt, denn Gott sagt, ich soll nicht lügen. Ja, haben wir gestern Abend drüber nachgedacht. Also meine Lüge ist ein Verschulden ihr gegenüber, aber gleichzeitig habe ich ein Gebot Gottes übertreten. Jetzt gehe ich zu ihr und sage ihr, bitte vergib mir. Na, sie macht das natürlich. Dann ist die Sache zwischen uns beiden in Ordnung. Aber mit Gott doch noch lange nicht. Da muss ich doch auch zu dem gehen, gegen den ich gesündigt habe, eben zu Gott selbst. Und muss es ihm sagen. Ihr Lieben, jetzt bin ich mal ganz ehrlich und bin auch offen da. Wenn du zu Maria betest, das Gebet geht nur zur Decke. Das kommt oben gar nicht an. Die Maria ist nicht allwissend. Die Maria ist keine Mittlerin. Die Bibel sagt, und das hör gut zu, in 1. Timotheus 2, Vers 5, ich hatte eben 1. Timotheus 2, Vers 4 zitiert. Ja? Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es geht weiter. Denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Die Bibel legt solch einen Wert darauf, dass es nur einen Mittler gibt und keine zwei. Und der eine heißt Jesus Christus. Also alle Gebete zu Maria sind völlig sinnlos, nutzen dir gar nichts. Sie kann dich nicht retten, es geht nicht. Auch wenn du einem Priester deine Schuld bekennst, kann sie dir auch nicht abnehmen. Dann geh doch zu dem Herrn Jesus selbst. Was hindert dich dann, ein Gebet zu ihm zu sprechen und ihm die Schuld zu bringen? Es hört sich ganz fromm an, ich kann nicht zu ihm kommen, mach einen Umweg über andere, das ist Unsinn. Der Jesus sagt, du sollst zu ihm kommen. Es kann kein anderer Mensch dir die Schuld abnehmen. Das ist eine eindeutige Aussage der Bibel. Psalm 49, Vers 8 sagt, keineswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen. Nicht kann der Gott geben sein Lösegeld. Es geht nicht. Drei Möglichkeiten schließt die Bibel aus. Aber eine lässt sie. Und diesen einen Weg müssen wir gehen. Und das heißt, an Jesus zu glauben. Was bedeutet das jetzt? An Jesus zu glauben. Nun, zu glauben, dass er existiert hat, natürlich, das reicht aber nicht. An Jesus zu glauben, an seinen Namen zu glauben, sein Name steht für die Person und sein Name heißt der Herr ist Rettung. Jesus heißt der Herr ist Rettung. Das bedeutet, ich muss erstens verstanden haben, ich bin tatsächlich verloren. Hast du schon mal so über dein Leben nachgedacht? Ich bin verloren. Da war eine Frau im Gespräch mit einem Seelsorger und dann sagte sie, sie wisse gar nicht, ob sie gerettet sei. Nun fragt der Seelsorger die Frau, warst du schon mal verloren? Nee, verloren war ich noch nie. Dann bist du auch nicht gerettet. Ganz einfach. Wer noch nie verloren war, ist nicht gerettet. Deswegen ist die Frage eine ganz ernsthafte Frage. Bist du verloren? Warst du schon mal verloren? In deinen eigenen Augen hast du gesagt, jawohl, Herr Jesus, dein Urteil über mein Leben stimmt. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Und dann an seinen Namen zu glauben, Herr Jesus, du bist am Kreuz gestorben. Nicht nur für alle, du bist am Kreuz gestorben für wen? Für mich. Darauf vertraue ich. Herr Jesus, du bist für mich gestorben am Kreuz. Dort hast du meine Schuld bezahlt. Ganz persönlich, wisst ihr, es geht um eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Die muss man haben. Meine Schuld bezahlt. Und dann heißt es aufnehmen. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Mein Leben soll jetzt dir gehören. Dann hast du ihn aufgenommen. Wenn du zu Hause jemanden aufnimmst, dann sagst du, öffnest die Tür, komm herein. Und so ist es, wenn man Jesus aufnimmt in sein Leben. Herr Jesus, ich öffne dir mein Herz. Komm herein in mein Leben. Es soll jetzt dir gehören. Und ich möchte dir gehören, jetzt und für immer. Dann hast du Jesus aufgenommen und glaubst an ihn. Das ist der biblische Glaube. Und dann sagt die Bibel, dann bist du gerettet. Dann bist du durch diese Tür eingegangen auf den schmalen Weg, der zum Leben führt. Da wollen wir doch hin. Zum Leben führt heißt, dass ich einmal die Ewigkeit im Himmel verbringe. Offenbarung 21, Vers 4 sagt, als Alternative zur Hölle, im Himmel, ihr müsst es einfach lesen, Gott selbst wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Im Himmel gibt es keine Qualen, da gibt es noch nicht mal Erinnerung an Leid, das man auf dieser Erde hatte. Da gibt es keine Trauer mehr, kein Geschrei mehr vor Schmerzen oder aus sonstigen Gründen. Alles ist weg. Im Himmel ist nur noch Freude, Liebe, Glück. Alles Positive, was wir uns vorstellen können, das ist dort. Und wisst ihr, was noch dort ist? Nicht was, sondern wer noch dort ist? Der Herr Jesus Christus. Der ist dort im Himmel. Und ich muss euch sagen, ich freue mich, wenn ich dort eingehe und ihn zum ersten Mal sehe, den, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wohin gehen wir? So war die Frage, die wir uns heute Abend stellten. Und jetzt musst du dir eine Antwort geben. Ein Prediger hat am Ende einer solchen Abend einmal die Zuhörer gebeten, sie möchten doch zu Hause aufschreiben auf einen Zettel, ich bin auf dem Weg in Und das nächste Wort beginnt dann mit einem kleinen D und hat zwei Leerzeichen. Und dann kommt ein nächstes Wort, großes H und fünf Leerzeichen. Das kann man ergänzen. Ich bin auf dem Weg in die Hölle oder ich bin auf dem Weg in den Himmel. Auf einem der beiden Wege bist du. Eine Familie mit drei Kindern, die war auch zugegen und die Frau sagt zu Hause, wir machen das. Und sie schreit voller Freude auf, ich bin auf dem Weg in den Himmel. Und die Kinder schreiben auf, ich bin auf dem Weg in den Himmel. Und der Vater sagt, was für ein Quatsch. Und fängt an zu schreiben, ich bin auf dem Weg in die. Und da fallen die Kinder dem Papa an die Hände und sagen, Papa, schreib's nicht. Das hat den Papa so bewegt, dass er in dieser Nacht zu Jesus Christus gekommen ist, mit der Schuld seines Lebens. Sein Vertrauen auf diesen Retter gesetzt hat, ihn um Vergebung gebeten hat und ihn wirklich in sein Leben aufgenommen hat. Da konnte er am nächsten Morgen auch schreiben, ich bin auf dem Weg in den Himmel. Und jetzt möchte ich wirklich dich fragen, wenn du jetzt diesen Satz vervollständigen würdest, wie würde er für dich lauten? Da gibt es Leute, die sagen, ich weiß es nicht. Das ist doch schrecklich, oder? Die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Kannst du mit dieser Ungewissheit leben? Du weißt es nicht. Wenn du wirklich dein Leben dem Herrn Jesus übergeben hast, dann kannst du mit Bestimmtheit sagen, ich komme in den Himmel. Ich bin auf dem Weg, der zum Leben führt. Aber wenn du das nicht getan hast, dann musst du sagen, ich bin immer noch auf dem Weg, der zum Verderben führt. Aber heute Abend kannst du durch diese Tür ja eingehen. Heute Abend kannst du die wichtigste Entscheidung deines Lebens treffen. Und kannst sagen, Herr Jesus, jetzt komme ich zu dir als Sünder, ich hab's verstanden, ich brauche dich als meinen Retter. Nimm mich in Gnaden an und mein Leben soll jetzt dir gehören. Dann sag hinten drauf, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich angenommen hast und mir alle Schuld vergeben hast. Ich weiß jetzt, ich bin dein und du bist mein Erretter geworden. Wie sieht jetzt deine Entscheidung aus? Denk noch einmal an das Kreuz, an dem dein Heiland starb für dich. Er wirbt um deine Seele. Offenbarung 3, Vers 20 sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Wieder aufnehmen, merken wir? Die Tür öffnet, die Herzenstür auf, mein Herr Jesus, komm rein, es soll jetzt dir gehören. Und ich möchte für immer dir gehören. Ist mein Wunsch für einen jeden von euch, dass ich euch wiedersehe. Spätestens im Himmel. Christen sehen sich eben nie zum letzten Mal, sagt man, und das zu Recht. Weil sie alle einmal im Himmel sein werden. Solche, die den Herrn Jesus Christus aufgenommen haben und an seinen Namen glauben, die um Vergebung ihrer Sünden wissen, werde ich dich dort sehen? Wohin gehen wir? Wohin gehst du, wenn du so weiterläufst? Ich wünsche dir von Herzen, dass du heute Abend ernst machst mit dem Herrn Jesus. Er wartet jetzt vor deiner Herzenstür auf deinen Aufschrei, Herr, komm rein. Ich möchte jetzt ganz dir gehören. Vergib mir alles Böse. Ich setze mein Vertrauen nur noch auf dich, weil du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen dafür danken, dass du auf diese Erde kamst als der Heiland, als der Retter für uns verlorene Menschen und dass du dann dein Leben am Kreuz gelassen hast, die Schuld bezahlt hast, die wir doch nicht zahlen konnten. Und dass du heute noch klopfst an unsere Herzenstür, sofern wir sie noch nicht geöffnet haben, und um Einlass bittest. Ach Herr, ich möchte dich wirklich bitten, dass jeder, der diese Botschaft heute Abend gehört hat, ernst macht und vom breiten Weg durch diese Tür eingeht auf den schmalen Weg, der zum Leben führt. Herr, dass doch alle gerettet sind und nicht für ewig verloren gehen. Segne du dazu dein Wort, bitte. Amen. Ja, wenn Sie oder du Fragen hast, bin ich natürlich gerne bereit, darüber zu sprechen, auch gemeinsam zu beten. Ich weiß, manche wissen gar nicht, wie es beten geht. Wir können es zusammen machen, am hinten einen tollen Raum, wo wir ungestört sein können. Mir liegt wirklich daran, dass du dein Leben dem Herrn Jesus übergibst, dass du gerettet bist, auf dem Weg zum Leben bist, vom Weg zum Verderben herunterkommst. Ich kann nur einladen, du kannst es aber auch zu Hause ganz alleine machen. Aber wenn du diese Entscheidung triffst, dann sprich davon. Behalte es nicht für dich. Auch davon redet die Bibel, dass mit dem Herzen geglaubt wird und mit dem Mund bekannt wird zum Heil, Römer 10, Vers 10. Ja, da möchte ich nur auf den kleinen Büchertisch da hinweisen. Heute Abend habe ich auch wieder so ein Buch des Abends. Es ist von Pfarrer Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Es ist kostenlos und auch ein Andachtsbuch für das neue Jahr, sofern wir es denn erleben sollten. Leben ist mehr, auch das ist kostenlos. Dann liegen dort hinten noch Bücher aus, am Bücherregal. Die sind auch, glaube ich, kostenlos alle. Ich möchte einfach darauf hinweisen, auch dort wird die gute Botschaft des Evangeliums noch einmal verkündigt, Ihnen nahegebracht. Dann möchte ich einladen, im Auftrag jetzt von der christlichen Gemeinde in Strullendorf, die haben am 8. Dezember um 19.30 Uhr einen Vortrag von Dr. Lothar Gassmann zu dem Thema »Ich beweise dir, dass die Bibel Gottes Wort ist« und am Samstag auch um 19.30 Uhr »Das Geheimnis wahrer Liebe«. Auch da sind alle herzlich zu eingeladen. Ich glaube, die Einladungen liegen auch auf den Stehtischen. Und dann zum Adventssingen wurde schon eingeladen, ja? Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man gerne gemeinsam Bibel lesen möchte, bei David und Tabea Scheib. Auch da liegen die Einladungen da vorne, die gerne mit euch einfach Bibel lesen, dass man ein bisschen in das Wort Gottes hineinkommt, kann man gemeinsam dann gerne tun. Dann lade ich noch ein, hier zu bleiben, kleine Snacks einzunehmen, ein bisschen was zu trinken, Gemeinschaft zu haben, vielleicht ins Gespräch zu kommen über das Gehörte, um wirklich diese wichtigste Entscheidung des Lebens heute Abend festzumachen. In diesem Sinn möchte ich mich bedanken schon mal bei allen für eure Aufmerksamkeit und euch der Gnade Gottes anbefehlen. Gott segne euch.